Kennt ihr das Gefühl, wenn etwas noch nicht fertig ist und es ist wie so ein Jucken im Hinterkopf, dass man merkt, eigentlich ist es noch nicht abgeschlossen, obwohl es eigentlich gut war, obwohl man eigentlich denkt, es war schon okay, aber es ist noch nicht fertig. So ging es mir mit der letzten Predigt. Es ist nicht so, dass ich unzufrieden war mit der Predigt, aber als ich so in der Vorbereitung für diese Woche dran war, war es wie so ein Jucken in meinem Hinterkopf und ich merkte, du bist noch nicht fertig und Gemeinde ist noch nicht fertig mit diesem Text. Gerade der letzte Teil des Textes, den ich letzte Woche mit euch angeschaut habe, hat mich bewegt und nicht losgelassen. Darum wollen wir uns den Text noch mal näher anschauen und die nächste Passage mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass der Zusammenhang da sehr, sehr wichtig ist. Aber zuerst einmal für diejenigen, die vielleicht letzte Woche gar nicht dabei waren, eine kurze Zusammenfassung. Wir haben uns letzte Woche Epheser 4, Vers 7 bis 16 angeschaut und heute schauen wir uns 13 bis 20 an. Also den letzten Teil von letzter Woche und dann noch einen neuen Text. Und wir haben letztes Mal uns angeschaut, wie Paulus es entfaltet, wie wir durch unseren Beitrag die Einheit der Gemeinde mitgestalten können. Also die Einheit, die Christus erkauft hat, wie wir sie mitgestalten können. Und wir haben dafür das Bild vom American Football gesehen, wie die unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Begabungen an unterschiedlichen Stellen dieses Reich mitbauen können und wie die Vielfalt der Gemeinde oder Vielfalt der Gnade eben ein Teil des Siegeszuges Jesu sind. Also die Gaben, die wir empfangen haben, sind Teil dessen, was Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung erschaffen hat, nämlich sein neues Reich. Und er schenkt diese Gaben als Teil seines Reiches und er begabt jeden. Jeden, der zu ihm gehört, wird begabt, um seine Gemeinde, um seine Familie mitzugestalten. Und dann haben wir uns angesehen, wie eben Einheit der Gemeinde gestaltet werden kann durch reifes Handeln. Und das wird uns heute auch nochmal stärker beschäftigen und wir gehen jetzt zusammen in den Bibeltext aus Epheser 4, die Verse 13 bis 20. Und wenn ihr eine eigene Bibel mit habt, dann könnt ihr gerne mitlesen. Hier vorne findet ihr die Basisbibel. Schließlich sollen wir alle vereint sein im Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und erwachsen genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind im falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Das sage ich und beschwöre euch beim Herrn, führt euer Leben nicht länger so wie die Menschen in den anderen Völkern, ohne Sinn und Verstand. Ihre Erkenntnisfähigkeit ist getrübt. Ihnen ist das Leben fremd, das Gott schenkt, denn sie sind unwissend und haben ihr Herz verschlossen. Sie sind abgestumpft und führen ein zügelloses Leben. In ihrer Habgier sind sie zu jedem unreinen Werk bereit. Das passt aber nicht zu dem, was ihr über Christus gelernt habt. Mitgestaltung des Reiches Gottes lässt uns Jesus besser kennenlernen. Darum geht es im ersten Punkt. Und dafür schauen wir uns noch einmal gerade den Anfang dieser Passage an. Den Vers 13. Nachdem Paulus entfaltet hat, wie Gott seine Vielfalt in die Gemeinde hineingelegt hat. Also die absolute Vielfalt der unterschiedlichsten Gaben. Fasst er zusammen, dass eben durch den Dienst der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die Gemeinde aufgebaut werden soll. Und dann führt er eben aus. Denn und zeigt, was das Ziel der Gaben ist und der Zweck und die Bestimmung der Gaben. Denn das Ziel ist nicht nur, dass wir mehr wissen. Es ist nicht nur, dass wir eine größere Organisation bilden. Der Zweck und das Ziel der Gaben ist, dass wir die Kenntnis von Gottes Sohn nähren. In der Einheit. Also nicht losgelöst vom Leib, nicht im privaten Studium, nicht in der Vereinzelung, nicht in der Individualisierung, sondern in der Einheit miteinander unsere Kenntnis von Gottes Sohn größer wird. Und wir sollen zu vollendeten Menschen werden und erwachsen genug. Dazu kommen wir im zweiten Punkt. Aber Christus in seiner ganzen Fülle erfassen. Das ist das Ziel. Die Gaben sind dafür da, dass wir Gott und seinen Sohn näher kennenlernen. Das, was er ist, was er will. Und hier geht es nicht nur um ein intellektuelles. Die Worte, die Paulus hier erfasst, machen deutlich, das ist nicht nur ein rationales Begreifen, dass wir mehr über den historischen Jesus lernen, sondern dass wir ihn kennenlernen, dass wir verstehen, wie sein Wesen ist, wie er ist. Und das geschieht, indem wir die Gaben einsetzen, die er uns schenkt. Mitgestaltung des Reiches Gottes lässt uns Jesus besser kennenlernen. Es lässt uns mehr von seiner Fülle erfahren. Es lässt uns mehr erfahren, wer er ist, was er für uns vorhat. Aber wie eigentlich? Wie geschieht das eigentlich? Dafür müssen wir verstehen, was die Gaben sind. Die Charismen, die Geistesgaben, die Gnadengaben, egal welches Wort du verstehst, dieses Geschenk, was Gott in uns hineinlegt, wenn wir von Neuem geboren werden, wird durch den Heiligen Geist etwas in uns hineingelegt. Und in dem Moment, in dem das im Zusammenspiel mit mir und meinem Willen kooperiert, denn das ist notwendig, das ist das Interessante. Gott schafft den Menschen, wir müssen jetzt mal ganz an den Anfang, Gott schafft den Menschen als was? Als sein Ebenbild, als Mitregent und Mitgestalter, das war das Ziel Gottes mit dem Menschen. Als Ebenbild, Mitgestalter, Mitregent, Mitentwickler der Schöpfung. Was macht der Mensch? Er geht seinen eigenen Weg, sagt, Herr, netter Versuch, Gott, ich weiß besser, was für diese Schöpfung nötig ist. Ich habe da so ein Wahlprogramm von den Linken, von den Grünen, von der SPD, CDU, die wissen Bescheid. Wir machen mal mein Ding. Und das ist völlig egal. Der Mensch will selbstbestimmt leben. Er geht seinen eigenen Weg. Durch Christus wird nicht nur die Schuld weggenommen, sondern Gott macht den Weg frei, dass wir wieder zurückkommen können in diese Beziehung. Und in dem Moment, in dem wir sagen, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, treten wir in diese Kooperation ein. Und dann fängt Gott an zu wirken in und durch uns. Und wir erkennen plötzlich, ah, warte mal, das ist dein Plan. Und das ist etwas Übernatürliches. Es ist nicht nur, hey, ich tue etwas, weil ich habe da eine Gabe gelernt oder etwas gelernt, was ich in der Schule gelernt habe. Das Schöne ist, der Geist Gottes, der vermischt sich mit den natürlichen Gaben. Aber es entsteht etwas Übernatürliches. Und darüber spricht Paulus hier. Denn die Kenntnis von Gottes Sohn und er geht ja sogar noch weiter, Christus, den Messias, in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Das ist nicht etwas, was wir Menschen machen können. Dafür reicht unser Verstand nicht. Es ist etwas, was an uns geschieht. Und wenn wir diese Gaben einsetzen, erkennen wir etwas von ihm. Immer, immer mehr. Und jetzt sitzt du hier und denkst, boah, nette Theologie, Johann. Das kannst du irgendwie Pastoren sagen, die sagen, ja, ist richtig. Was heißt das konkret? Ich glaube, jeder von euch hat das schon mal erlebt. Wenn dir jemand gedient hat und du so vorbei an diesem schlechten Gewissen, oh nein, jetzt mussten sie mir dienen und jetzt bin ich so hilfsbedürftig. Wenn du da dran vorbeigegangen bist und du merkst, die Hilfe war wirklich wichtig und nötig. wo du in dem anderen plötzlich etwas erlebt und gesehen hast, was mehr war als die Person. Da war Gott. Da war ein Teil von Jesus. Ich hab das hier erlebt. Als wir das Haus umgebaut haben, waren Leute da, die selbstlos geholfen haben. Ich saß heute Morgen noch da, guckte in den Garten raus und erinnerte mich an den Hauskreis, der bei uns die Außenanlagen gemacht hat, bevor wir eingezogen sind. Die kamen und sagten, du Johann, wir wollen dir dienen. Und ich so ein schlechtes Gewissen hatte noch die lange To-Do-Liste im Haus im Kopf und die sagten, nee, wir wollen, dass es draußen schön aussieht einfach. Und dann hingen die da auf den Knien und hauten da das Unkraut raus und so weiter. Und nachdem ich so all das andere so weggeschoben habe, guckte ich an und ich dachte, boah, Jesus, danke. Oder ein anderer Bruder, wir haben einen Abfluss im Keller und das ist so ein Loch, es gibt, ihr kennt so Löcher, wo man sagt, wenn ich nicht muss, greife ich da nicht rein. Und dann komme ich rein und dann kniet dieser ältere Bruder da mit dem Arm bis zum Ellbogen da drin und sagt, du, ich habe da was rausgeholt. Und ich gucke ihn an und denke, da hat mir gerade Jesus gedient. Wie oft sind wir da wie Petrus, der sagt, nee, Jesus, bloß nicht meine Füße waschen. Aber da erkennen wir, wenn der andere mir dient, erkennen wir etwas von dem Wesen Jesu. Da ist eine Schönheit drin, da ist eine Kraft drin. Weil der musste das nicht machen. Der hat seine Zeit investiert, um mir und meiner Familie zu dienen. Wir haben es erlebt, als Juliane im Krankenhaus und unser Johannes auf der Intensivstation war, wie uns Leute Essen gekocht haben. Nicht, weil sie es mussten. Ich hätte die auch satt gekriegt, den Joshua und mich. Döner, Spaghetti, hätte genug zu grillen im Tiefkühlfach gehabt. Aber da kamen Menschen, die dienten uns. Und dadurch wurde etwas sichtbar. Und vielleicht hast du das auch erlebt bei einem Gespräch, wo jemand sich einfach Zeit genommen hat, dir zugehört hat. Und du hast dich einfach nur ausgekotzt. Und da ist dir jemand begegnet, der hat dich angeschaut und du merktest, da begegnet mir jemand mit einer Liebe und mit einer Geduld, mit einer Langmut. Die ist nicht menschlich, der ist mehr. Und das ist nicht nur Wissen. Das ist eine tiefe Erfahrung. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine tiefe Erfahrung. Ich sehe den Christus im anderen. Weil mir nicht der andere dient, sondern der Christus im anderen. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Und wenn ich mitgestalte und wenn ich nicht nur passiver Empfänger bin, sondern selbst der Dienende, dort, wo ich meine Gaben einsetze und ich merke, hey, eigentlich kann ich das nicht. Aber ich mache es trotzdem. Und wisst ihr, wie oft ich hier vorne stehe und denke, ich weiß immer noch nicht, warum die hier sitzen bleiben. Jesus, was mache ich hier? Und Leute kommen und sagen, boah, Johann, das und das hast du gesagt. Und sage ich, kann sein. Aber das bin nicht ich. Und wie oft habt ihr das vielleicht erlebt von einem Prediger oder von jemandem, die das Frauenfrühstück geleitet hat? Als ob Christus ganz tief in dein Herz spricht. Ganz, ganz tief. Oder du einen Dienst hattest, wo du dich völlig unvorbereitet, völlig unqualifiziert gefühlt hast. Aber in diesem Dienst wird plötzlich die Bibelgeschichte lebendig. Und du merkst, du dienst nicht nur jemanden, sondern du dienst mit Christus. Das ist seine Kraft, die durch dich wirkt. Da ist er plötzlich gegenwärtig. Denn dann erfährst du plötzlich das, was Hudson Taylor einmal gesagt hat. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Und das hat Hudson Taylor durch Praxis erfahren. Er hat ein Missionswerk in China aufgebaut, trotz aller Widerstände. Nicht, weil er so groß war, sondern weil Gott durch ihn gewirkt hat. Georg Müller, der Sonntagsschularbeit aufgebaut hat, der wie vielen Kinder versorgt hat, indem er sich zur Verfügung gestellt hat. Der konnte noch nicht mal Englisch, als er nach England ging. Aber Gott hat durch ihn gewirkt, übernatürlich, weil er sich bereitgestellt hat. Und er hat erfahren, wie Gott gewirkt hat. Die gute Nachricht für dich ist, Gott will durch das, was er in dich hineingelegt hat, dass du ihn besser kennenlernst. Die Gaben, die er dir gegeben hat, sind eine Einladung für dieses Abenteuer, mehr von ihm zu erfahren. Zu erfahren, du Jesus, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und ich habe Angst und ich bin unsicher, aber ich will mich darauf einlassen, weil ich dich näher kennenlernen will. Denn es ist eine Einladung, das ist das, was Paulus schreibt, das ist das Ziel. Die Gaben, die er uns geschenkt hat, dienen dazu, dass wir ihn immer mehr kennenlernen. Dass die Kenntnis vom Gottessohn sich mehr, dass wir immer mehr von Christus und seiner Fülle erfahren. Dass wir erfahren, wie es ist, Teil dieser Geschichte zu sein. Ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen, wir leben wie so Geschichtsstudenten. Wir leben in diesen Geschichten des Alten und Neuen Testaments und viele von euch haben viel besseres Bibelwissen. Das ist immer so, wenn Mitarbeiter treffen und es ist, ja Johann, ich lese jetzt den und den Vers, du weißt ja, was da steht. Hey, viele von euch haben viel besseres Bibelwissen als ich. Aber die Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, die kann mir keiner nehmen. Die Erfahrung, die du gemacht hast im Einsatz für Gott, die kann dir keiner nehmen. Denn dann wird plötzlich diese Geschichte, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Davids, der Gott, der sich in Jesus offenbart hat, wird plötzlich real in deinem Leben. Wisst ihr, wann ich das erste Mal gepredigt habe? Habe ich nicht geplant. Nicht geplant. Ich durfte Andachten machen, im Teamkreis und so weiter, immer noch fasziniert von dem Vertrauen und von der Blauäugigkeit der Mitarbeiter damals. Ich durfte das. Und dann war ich auf einem Basketballcamp. Wie ihr seht, ideale Statur für einen Basketballspieler. Vor meinem 18. Geburtstag war ich auf einem Basketballcamp geführt und da waren viele Amerikaner. Und da war eine junge Frau, die war 17 und die macht den Bibelkreis. 70% der Leute, die dabei waren, keine Christen. Gemeinde, das war die FEG Andernach, die hat dieses Camp durchgeführt. Und ich weiß, ich saß in dieser großen Turnhalle, wo wir untergebracht waren, auf meiner Pritsche, las selbst in der Bibel. Und da kam einer meiner Mannschaftskollegen und sagte, du, weißt du was, hier die Fromme aus den USA, die macht gerade einen Bibelkreis. Und er machte sich darüber lustig. Und ich merkte in mir, als ob Gott mich schubst und sagt, geh dahin. Aber ich war doch gerade selber in der Bibel lese und bin doch da so fromm. Und ich merkte, nee, du musst dahin gehen. Dann ging ich dahin und dann sprach sie gerade über die Passage, die ich eben gelesen hatte. Und ich stehe da, höre ihr zu, merke, wie die anderen sich darüber lustig machten, weil sie Englisch sprach und das war mit der Übersetzung ganz schwierig. Und plötzlich fing ich an zu reden. Ich hatte plötzlich einen Gedanken und ich fing an zu reden. Fragt mich nicht, was ich gesagt habe. Nach 15 Minuten gucke ich mich um und knapp 80 Jugendliche sitzen um uns herum, weil einer den anderen gerufen hat. Und ich stehe da und ich denke mir, wie? Keine Rhetorik. Das war nicht ich mit meinem tollen Charisma oder was auch immer. Mit meiner Persönlichkeit. Das war Gott. Das war sein Wirken. Nicht, weil ich so toll bin. Und wenn ich daran denke, bin ich zutiefst beschämt, weil ich denke, du durch mich. Und ich merke, dass das, was Petrus erlebt hat an Pfingsten, ein Stück weit da passiert ist, ein Bruchteil davon. Hey, aber das ist mein Teil von Gottes Geschichte. Und Gott lädt dich ein, dass du da die Gabe erlebst. Und vielleicht ist es in einem Gespräch, wo du jemanden begegnest und dein Gegenüber merkt, oh, das ist der Christus in mir. Vielleicht ist es in der dienenden Haltung, wo du jemanden den Abfluss sauber machst, in dieses Loch da reingreifst. Vielleicht ist es was ganz anderes, aber Gott lädt dich ein, dass die Gaben, die er dir gegeben hat, dazu dienen, dass du ihn tiefer und besser kennenlernst. Aber damit ist nicht Schluss. Denn das ist eigentlich nur der Anfang. Denn Paulus macht deutlich, da passiert eigentlich noch viel, viel mehr. Denn bei der Mitgestaltung des Reiches Gottes, das hilft uns, uns auch selber zu kennenzulernen und da auch zu reifen. Denn schließlich sollen wir alle vereint sein und im Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden. Denn wenn ich Gaben einsetze, werde ich mit mir konfrontiert. Mit all den schönen Sachen und mit all den Schattenseiten. Und das entfaltet Paulus. Ich lese euch mal die folgenden Verse vor. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, das kennt ihr noch von letzter Woche, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind im falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Das sage ich und beschwöre euch beim Herrn, führt euer Leben nicht länger wie die Menschen in den anderen Völkern ohne Sinn und Verstand. Ihre Erkenntnisfähigkeit ist getrübt. Ihnen ist das Leben fremd, das Gott schenkt. Denn sie sind unwissend und haben ihr Herz verschlossen. Sie sind abgestumpft und führen ein zügelloses Leben. In ihrer Habgier sind sie zu jedem unreinen Werk bereit. Das passt aber nicht zu dem, was ihr über Christus gelernt habt. Paulus entfaltet hier, wie das Leben mit Christus und wenn wir unsere Gaben einsetzen, dazu führt, dass wir heiliger werden. Heiligung ist das Thema. Aber Heiligung, wie geschieht Heiligung? Indem der Heilige Geist in uns kommt. Nur für euch. Wisst ihr, warum der Heilige Geist Heiliger Geist heißt? Weil der ist ja heilig, genauso wie der Vater heilig ist. Aber wir nennen nicht Heiliger Vater. Oder der Heilige Sohn. Der Heilige Geist ist deswegen heilig, weil er dich heiligt. Er kommt in dich und er macht dich heilig. Du wirst vom Wesen her verwandelt. Nicht, weil du so gut bist. Paulus nennt uns Heilige, nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er gut ist. Und in dem Moment verwandelt er uns. Das Interessante ist, als ich diesen Text meiner Frau vorlas, mitten in der Woche, sagte sie, ja, das könnte ja ein Abschnitt sein über Heiligung. Sag ich, ja, außer du lässt einen Vers aus. Vers 16. Wahrscheinlich habt ihr alle mitgekriegt, dass ich den eben nicht mit vorgelesen habe. Warum? Weil dort genau das steht. Wenn jeder seine Gabe einsetzt, dann passiert das. Dann werdet ihr verwandelt, dann werdet ihr verändert. Wenn ich meine Gaben einsetze, werde ich mit mir konfrontiert. Der Heilige Geist konfrontiert mich mit mir selbst. Denn ich werde plötzlich Grenzen erfahren. Ich bringe meine Gaben ein und merke, hey, ich kann nicht, wie ich will. Und Grenzerfahrungen sind für uns Christen etwas Wichtiges. Denn wir sind nicht Gott. Gott sei Dank. Wir können nicht alles. Wir müssen nicht alles wissen. Wir sind begrenzt und das ist gut so. Aber wir müssen damit umgehen, denn wir wollen alles können, oder? Wir wollen doch mehr können. Aber wir brauchen diese Begrenzung. Wir brauchen es, dass Gott uns eingrenzt. Aber damit umzugehen ist etwas Herausforderndes. Paulus macht eben deutlich, dass diese Verwandlung diesen alten Menschen in uns immer wieder herausfordert. Dieses alte Denken, dieses Leben ohne Gott, wo wir auf uns selbst gestellt waren. Aber dort, wo ich meine Gaben einsetze, werde ich plötzlich abhängig. Abhängig von Gott. Wie geht es dir mit Abhängigkeit? Vielleicht bist du jemand, der früh gelernt hat, nee, ich vertraue auf mich, dann werde ich nicht verlassen. Dann wird Glauben schwierig, weil du da herausgefordert bist, dich auf jemand anderen zu verlassen. Jedes Mal, wenn du deine Geistesgabe einsetzt, ist der immer ein Akt der Hingabe. Jedes Mal, wenn du hinaustrittst und sagst, okay, ich habe den Eindruck, das ist jetzt gerade dran. Gehst du das Risiko ein, einen Fehler zu machen? Und dann wirst du konfrontiert mit dir selbst, mit deiner Angst. Was ist, wenn ich jetzt die Person besuche? Was soll ich dir sagen? Was ist, wenn die ein Problem hat, das ich nicht bewältigen kann? Ja, Das kann sein. Aber du bist nicht allein in diesem Gespräch. Versteht ihr, was ich meine? Diese Unfähigkeit, sich hinzugeben. Diese Unfähigkeit, ihm zu vertrauen. Paulus macht deutlich, dass wir anders sind. Deswegen dieser nächste Passus, wo er darüber spricht, dass der alte Mensch ist deswegen so schwierig, weil er nicht nur etwas nicht über das Leben mit Gott weiß. Es geht nicht nur um die Unwissenheit. Paulus beschwört, er sagt, denn sie sind unwissend und haben ihr Herz verschlossen. Der alte Mensch, der will selbst König sein, er will selbst regieren. Aber wenn ich mich für ihn einsetze, erlaube ich ihm, mich zu korrigieren. Erlaube ich ihm, mich zu führen. Paulus geht sogar so weit, er sagt, wenn wir lang genug uns verschließen, sind wir abgestumpft. Wir stumpfen ab, weil Gott nicht mehr zu uns durchdringt. Unsere Besonderheit geht verloren. Und wir sind zu jedem Werk bereit. Und Paulus betont, das passt aber nicht zu dem, was ihr über Christus gelernt habt. Christen sollten anders leben. Sie sollten leben als Leute, die sich ihm hingeben. Aber es ist ein Reifungsprozess. Es ist nicht etwas, was über Nacht geschieht, sondern jedes Mal, wenn ich mich hineingebe, mich ihm hingebe, vertraue ich darauf, dass er wirkt. Und ich werde Erfolge haben, Dinge, über die ich mich freue, und ich werde Misserfolge haben. Wie gehst du mit den Misserfolgen in deinem Dienst um? Und ich rede, die Kritik ist eine Sache. Also wenn jemand kommt und dich so richtig kritisiert, gehört dazu. Das gehört dazu. Aber wie gehst du damit um? Denn da wirst du plötzlich merken, oh, warte mal. Kann es sein, dass ich mir aus dem Lob und der Anerkennung der Menschen meine Identität herausnehme? Nicht aus der Berufung. Denn wenn das meine Lebensader ist, merkst du, ich bin konfrontiert mit mir selbst. Da kritisiert mich jemand und ich verdamme mich und höre eine Verdammung. Jesus lädt dich ein, dass du dich besser kennenlernst. Er lädt dich ein, dass du mehr und mehr entdeckst, dass du nicht herumgetrieben wirst von der Kritik der anderen Menschen, sondern dass du lernst, worin bin ich gegründet? In dem, was er getan hat. Am Anfang ist das noch sehr unsicher. Und ich kenne das. Am Anfang wurde ich enorm durchgerüttelt. Heute ist es ein bisschen biografisch. Es geht nicht darum, mich da groß zu machen, sondern es war für mich in der Vorbereitung so treffend, um euch auch teilhaben zu lassen. Ich hatte am Anfang echt Zweifel. Ich bin Christ geworden, erst mit 17, und hatte echt viele Anfragen. Hatte einen muslimischen Klassenkameraden. Und mit dem habe ich mich immer wieder debattiert. Und es gab eine Zeit, wo ich echt geschwankt habe, weil seine Argumente waren so überzeugend. Und ich merkte, Jesus, was ist das? Da war voll viel Zweifel. Was mir aber geholfen hat, war, dass ich mich Gott immer wieder hingegeben und habe gesagt, okay Gott, da musst du dich zeigen. Und dann kam eine Erfahrung nach der anderen, wo Gott meine Zweifel durch den Dienst von anderen Menschen ausgeräumt hat. Da war eine Frage, die ich mir in meiner stillen Zeit aufgeschrieben hatte. Und dann eine Predigt in der russlanddeutschen Gemeinde, drei Predigten, 2 Stunden. Und dann antwortet ein Prediger einfach in einem Nebensatz die Antwort genau auf diese Frage. Da sagt er, vielleicht hast du dir die und die Frage gestellt. Und ich sitze da und habe mich gefragt, wo hat er die Mikrofone in meinem Zimmer aufgestellt? Das war genau die Und ich merkte, Gott begegnet mir. Gott stärkt mich. Und dann baute mich das nach. Hey, es gibt immer noch Sachen, die mich total aus dem Ruder bringen. Manchmal sind es nicht Wissenssachen, manchmal sind es Erfahrungen. Der Schmerz, wenn etwas nicht funktioniert. Da gibt man sich hin und investiert und investiert. Und du stehst nachher da und sagst, das soll es gewesen sein. Totaler Misserfolg. Wie gehst du um? Ich erinnere mich noch an einen Riesenstreit mit meinem damaligen Pastor, der gleichzeitig mein Onkel war. Bei meiner Taufe. Es ging um Musikinstrumente. Total banal. Inhaltlich weiß ich immer noch, dass ich recht hatte. Keine Chance, argumentativ ganz schwach. Aber ich muss in dieser Situation etwas lernen. Dass Recht haben nicht das Ziel ist, sondern meinen Bruder zu lieben, obwohl er Unrecht hat, obwohl er anders ist. Ja, das ist keine Lektion, die ich in der Woche gelernt habe. Das ist auch keine Lektion, die du in der Woche lernst. Aber das ist das, was Paulus uns hier sagt. Wenn wir uns hineingeben, wenn wir unseren Platz finden, dann konfrontiert uns Jesus auch mit unseren dunklen Seiten, mit den Wunden, die andere Menschen hinzugefügt haben, den Vertrauensverlust, den wir haben, die Sehnsucht nach Kontrolle, die Dinge, die dich zu dir machen. Aber er erfüllt es mit seinem Geist. Und indem er durch andere an dir wirkt, aber auch indem er dich teilhaben lässt an seiner Geschichte, wird es heil. Und plötzlich wird Gott zu einer Realität, die dein Leben durchdringt. Wir kommen zum letzten Punkt. Was heißt das ganz praktisch? Ganz praktische Schritte. Paulus, und jetzt kommen wir zu diesem Vers 16, den ich vorhin ausgelassen habe. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt, durch sein Sehen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Einige Sachen, die für uns elementar wichtig sind. Beim Einsatz der Gaben ist Jesus der Ursprung und das Ziel unseres Wachstums. Es geht nicht darum, dass du dich verwirklichst. Das ist elementar. Und das macht Paulus hier deutlich. Jesus ist der Ursprung. Er ist das, der alles zusammengefügt hat, der alles zusammenhält, der alles stützt. Und er ist es, auf den wir hinzielen. Also Anfang und Ende. Und wir sind dazwischen und wir dürfen dazwischen mit ihm arbeiten. Unseren Teil finden. Gucken, Jesus, wo hast du mich hingestellt? Und das ist die Herausforderung, das ist die Einladung, das ist das Abenteuer. Und vielleicht denkst du dir, Abenteuer, Johann, mein Leben ist voll von Abenteuern. Der Alltag ist so voll, ich brauche nicht noch ein weiteres. Das ist nicht ein nice to have. Das ist nicht so ein, oh, das wäre nett, das wäre so ein schöner Bonus meines Glaubens. Das ist Teil unserer Nachfolge. Wir sind hineingefügt in den Leib, wenn wir zu ihm gehören. Das gehört zu deiner Berufung. Jesus wird dich nicht fragen, wenn er dir im jüngsten Gericht irgendwann gegenübersteht. Warum warst du nicht wie Johann? Warum warst du nicht wie Andreas, wie Katrin, wie Vincent, wie Hudson Taylor, wie Ansgar Hörsting, Henrik Otto? Er fragt, warum warst du nicht du selbst? Warum? Und ich glaube, theologisch vielleicht fragwürdig, aber ich glaube, das werden die Tränen sein, die Christus abwischen wird. Weil wir übersehen, wozu er uns eigentlich ruft. Weil wir so sehr beschäftigt sind, irgendwas zu sein, statt das zu machen, was Paulus hier sagt, dass jeder Einzelne seinen Teil erfüllt, seine Aufgabe. Seine Aufgabe, nicht die Aufgaben der Brüder und Schwestern. Und da gibt es einige, die wir auffangen müssen, weil andere ihren Teil nicht machen. Aber seinen Teil, entsprechend der Kraft, also entsprechend dem, was Gott dir gibt, entsprechend der Gabe, die er dir gibt, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist die Herausforderung. Die praktischen Schritte sind, suche dir eine Gemeinschaft, wo Gott dich hinruft. Hey, wenn es nicht diese Gemeinde ist, such dir eine verbindliche Gemeinschaft. Denn der Leib, über den Paulus hier spricht, ist eine verbindliche Gemeinschaft, zu der ich verbindlich gehöre, die mir etwas sagen können, die mich korrigieren können, wo ich hineinwirken kann. Denn Korrektur ist eine Hilfe, eine Stütze. Gemeinde ist kein Dienstleister. Gemeinde ist nicht ein Service, den ich buche. Gemeinde ist eine Familie, in der ich wachse. Gemeinde ist ein Ort, wo ich verletzlich sein kann. Wo ich mit anderen unterwegs bin, die genauso verletzlich sind wie ich. die ihr Leben genauso wenig auf den, im Griff haben wie ich. Die sind genauso verwundete Sünder wie ich. Du bist in guter Gesellschaft, wenn du in Gemeinde bist. Auch wenn es nach außen ganz anders aussieht. Such dir eine Gemeinschaft. Und nicht nur als Besucher, sondern werde Teil. Das, was wir eben gesehen haben von Melanie. Wenn ich bedenke, wie viel Angst sie bei dem Zeugnis vor der Taufe hat, hat sie das wirklich gut gemacht. Ermutigt sie gerne nachher noch. Aber sie will Teil einer Gemeinschaft sein, weil es für sie wie zu Hause ist. Und sie hat auch hier schon negative Sachen erfahren. Aber sie ist gewachsen. Hat sich nicht davon abhalten lassen. Such dir eine Gemeinschaft, wo du verbindlich dazugehören kannst. Das Zweite. Entdecke, was Gott dir gegeben hat. Schau hinein und frag ihn, bete. Gott, zeig mir, welche Gaben. Besuch vielleicht das Seminar für die Frauen. Trag dich ein. Es gibt gute Bücher dazu. Das ist ein super Buch, wo es um die Begabung, Leidenschaften und so weiter. Dein Leben, deine Spur ist die Weiterentwicklung des Dienstseminars, das mal von Willow entwickelt wurde. Sehr praktisch, mit guten Tests mit dabei. Ganz praktische Sache. Entdecke, was Gott dir gegeben hat. Oder von Thomas Harry kann ich auch sehr empfehlen, von der Kunst, dich selbst zu führen. Auch da sind Gabentests mit drin. Auch da sind Persönlichkeitssachen mit drin. Aber entdecke, was Gott dir gegeben hat. Schau hin und bete, dass du jemanden bekommst, der dir hilft, dich auf diesem Weg zu begleiten. Ich profitiere immer noch von Männern und Frauen, die mich auf dem Weg begleitet haben. Die haben mir so einige Arschtritte verpasst. Wichtige Arschtritte. Mir manchmal den Kopf gewaschen, aber ganz oft einfach nur ermutigt. Gehalten. Treu an meiner Seite gestanden und gesagt haben, Johann, das war heute nix. Nicht schlimm, du bist immer noch geliebt. Wir machen weiter. Bete, dass Gott dir jemanden schenkt. Und da gerade an die jungen Leute. Draußen vielleicht liegen noch so Gebetskarten. Schnappt euch eine und betet für jemanden aus der anderen Generation. Vielleicht so 20 Jahre, 25, je nachdem wie alt ihr seid. Auch mal 30 Jahre älter als ihr. Und fragt nach ihren Gebetsanliegen. Vielleicht entsteht nicht sofort, aber vielleicht entsteht über Zeit ein Vertrauensverhältnis. Und ihr erfahrt, wie diese Geschwister durch ähnliche Herausforderungen gegangen sind wie ihr auch. Die ähnliche Fragen hatten wie ihr. Und ihr könnt von ihnen lernen. Aber ihr müsst wissen, und das ist manchmal keine leichte Aufgabe. Und manche Leute überspringen diesen Part und sagen, ich probiere einfach aus. Ich guck mal, was sich ergibt. Und dann springen die von Arbeitsbereich zu Arbeitsbereich. In Klammern hinterlassen manchmal echt Unordnung. Ist okay, wir lieben euch, aber tut mir bitte den Gefallen, bereitet euch vor. Guckt, was Gott euch gegeben hat. Und dann, wenn ihr jemanden habt, dann probiert was aus. Probiert was aus. Nehmt mal einen Arbeitsbereich und versucht es mal 3 Monate. Kindergottesdienst. Boom, 3 Monate. An der Seite von Leuten, die Erfahrung haben. Frauenarbeit. Vielleicht auch nur Haus und Hof. Ich erinnere mich an ein Gemeindemitglied aus der FEG Eversbach. Bei der Beerdigung sagte jemand, das war jemand, und nebenher, die Gabe des Handwerks ist die erste Geistesgabe, die in der Bibel erwähnt wird. Nur mal so am Rande, Altes Testament. Die beiden, die die Stiftshütte gebaut haben, die erfüllte der Heilige Geist und schenkte ihnen die Gabe des Handwerks, um die Hütte zu bauen. Erste Geistesgabe. Und dieser Mann war faszinierend. Wenn der ein Arbeit sah, dann guckte er das an und sagte, ja, wir könnten das auch so und so machen. Und dann weiß ich nicht, ich war dabei, Baustelle Eversbach. Und dann steht der Meister da und sagt, ja, wir machen das aber noch nie so. Und dann steht er da so mit seiner Geduld und guckt so, aber wäre das nicht praktischer und günstiger? Und dann steht der Meister, stimmt, du hast recht. Und das war total faszinierend. Der hat seine Freizeit da auf dem Bau verbracht. Konnte nicht auf der Bühne stehen, konnte keinen Ton halten. Der war auf der Bühne irgendwo in Gruppenarbeit, war da nicht zu gebrauchen. Aber wenn der seinen Blaumann anhatte und wenn der mit Leuten zusammenarbeitete, da war was los. Da kamen Leute auf der Beerdigung und sagten, du, wie viele gute Gespräche hatte ich mit ihm auf dem Gerüst, als wir diese blöde Decke abgehangen haben und allein die Geduld, die er hatte und dann hier jede Fuge zumacht. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Aber seine Liebe, seine Geduld haben mir geholfen, Gemeinde neu zu sehen. Wie würde ich mir wünschen, dass sowas über mich und über meinen Dienst gesagt werden würde? Und ich wünsche dir, dass du das erfährst. Zwei Fragen, die du vielleicht für dich bedenkst. Und wir gehen damit ans Ende. Denn Jesus lädt dich ein zur Mitgestaltung, damit du ihn besser kennenlernst. Und deswegen die Frage, denk mal an deine Dienste zurück. Dort, wo du Gott gedient hast. Und vielleicht ist es etwas fürs Stehkaffee, nachher fürs Mittagessen, fürs Kaffee trinken, wo du heute Leuten begegnest und dich mit denen unterhältst. Wo hast du durch einen Dienst an dir oder durch einen Dienst durch dich das Wesen Gottes tiefer erfahren? Wo hast du durch einen Dienst an dir oder durch einen Dienst von dir Gottes Wesen tiefer erfahren? Und die zweite Frage ist etwas persönlicher. Wo fordert dich Gott gerade persönlich heraus? Durch den Dienst anderer an dir oder durch deinen Dienst selbst? Wo bist du gerade mit Wunden und mit etwas in dir konfrontiert, wo du sagst, boah, Jesus, das schaffe ich nicht allein? Ich möchte dir Mut machen. Denn es geht hier nicht dabei, einfach etwas zu erledigen. Und ich bitte schon mal die Sänger nach vorne. Denn wenn wir jetzt gleich miteinander Gott anbeten, dann geht es dabei nicht darum, dass wir uns erfüllen. Deswegen haben wir ein Lied genommen. Die englische Übersetzung ist so stark, ging aber nicht so ganz ins Deutsche. Aber Be Though My Vision ist eigentlich dieses alte englische Lied. Aber die deutsche Übersetzung hat das sehr schön gemacht. Sie lenkt unseren Blick auf das Wesen Gottes. Denn darum geht es. Es geht darum, dass wir ihn immer mehr erfahren. Herr aller Hoffnung. Herr aller Wahrheit. Und am Ende, darin mündet dieses wunderschöne Lied. Herr aller Hoffnung. Herr aller Himmel. Ich diene dir gern. Und auch im Sterben gehöre ich dem Herrn. Der Tod ist besiegt und die Nacht ist vorbei. Was immer geschieht, ich bin dein alle Zeit. Ist das nicht das, worauf wir hinleben? Dass wir auf diesen Gott hinleben, dem wir dienen dürfen, schon jetzt und hier. So lasst es uns miteinander bekennen und singen und diesen Gott anbeten.